Also wenn man aus seiner Existenz das Licht rausdividiert und das nimmt und woanders hinschickt, dann ist man ja auch eine viel schönere Version, eine lichte Version seiner selbst.
Also ein ganz langen Wunsch, den ich hatte, den ich immer noch habe, jetzt in eine ganz andere Richtung, aber dass Oasis sich nochmal zusammenraffen und ich dann nochmal da zum Konzert gehen kann.
Und ich werde die Zeit, in der ich unsichtbar werde, genau dafür nutzen und dann echt so, dann so richtig unsichtbar sein, aber alle raunen sich zu, oh scheiße, da kommt sie, jetzt muss man ganz nett sein.
Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und Moderator und mir gegenüber sitzt Simone Buchholz mit einem etwas zu hohen Dutt.
Hallo Ole, herzlich willkommen alle da draußen an den Empfangsgeräten und ja, mein Dutt ist heute tatsächlich ein bisschen zu hoch geraten, glaube ich, aber vielleicht bin ich auch einfach nur keck drauf.
Ich weiß gar nicht, was das sein soll, ein zu hoher Dutt. Also meinst du jetzt, dass der zu weit in Richtung Stirn rutscht?
Ah ja,
oder er sollte einfach, weiter er sitzt, hinten
ja,
sein?
Ja genau, er sollte weiter hinten sein, okay. Dann würde es viel eleganter aussehen.
Ich finde, er sieht auch so sehr elegant aus.
Ja, so ist es ein bisschen Kohliseltöchter, glaube ich.
Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns heute eine tolle Frage ausgedacht, mit der wir uns gegenseitig besser kennenlernen wollen. Bevor wir aber starten, habe ich jetzt eine Sache, die ich gerne mal mit dir klären möchte. Wir sind ja ein Kulturpodcast.
Yes.
Und du bist jemand, du kannst gut mit Worten. Du hast ein gutes Gespür für eine Sprachästhetik. Ich würde auch denken, dass du dir nicht einfach so ein T-Shirt kaufen würdest, wo irgendwie so ein bold Statement draufstehen würde. Das, so würde ich dich nicht einschätzen. Ich würde schon denken, dass du viel über Worte grübelst und nicht einfach so mit Sätzen um dich wirfst. Richtig?
Ja, ich muss gerade an so einen Pulli denken, den ich in der Schwangerschaft hatte. Ja. Da stand vorne drauf, fuck him, und hinten drauf stand, I did.
Okay, gut.
Aber, nee, sonst habe ich es nicht so mit Motto-T-Shirts, hast du recht. Und ich finde, ja, Sprache ist sehr kostbar und vorsichtig einzusetzen.
Finde ich nämlich auch. Und wir sind ja ein Kulturpodcast und deswegen wollte ich mit dir über ein Stück deutsche Leitkultur sprechen. Und zwar über die Fußmatte.
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Ja, und zwar ist es mir eingefallen, als ich auf dem Weg hier zu unserem Podcast war, bin ich natürlich bei mir zu Hause rausgegangen und über meine Fußmatte gestolpert. Und meine Fußmatte habe ich, seitdem ich sie irgendwann mal, das ist jetzt wahrscheinlich verjährt und deswegen okay, mit Anfang 20 vom Kiez geklaut habe. Von so einer Bar. Das fand ich nämlich total lustig. Und habe die dann nachts um 5:30 oder so einfach ins Taxi geschmissen.
So eine eklige
Kiezfußmatte.
Du weißt, was die Leute da alles drauf gemacht haben.
Und ich habe die immer noch, ne? Und auf jeden Fall ist das eine Fußmatte.
Was steht drauf?
Die Fußmatte aus der Hölle ist es eigentlich. Sie ist nämlich von Astra.
Ja, ich weiß genau welche.
Genau, und die heißt, und da steht so ganz dick drauf, ich glaube, ich wohne hier. So. Und das fand ich damals total lustig und habe das in meine WG so mitgebracht. Und als ich dann irgendwann ausgezogen bin, habe ich die mitgenommen und jetzt habe ich sie wieder mitgenommen. Und ich habe jetzt auch ein Kind und habe jetzt immer noch diese Astra-Fußmatte, ich glaube, ich wohne hier.
Super.
Und ich wollte dich mal fragen, ob das langsam irgendwie peinlich
Nein.
wird. Oder ob ich das jetzt mal ändern sollte, weil, also nicht, weil ich so älter werde, aber ich habe so das Gefühl, Fußmatten ist so ein bisschen schon auch der verlängerte Arm des Wandtattoos.
Ja, es ist ein bisschen deutsch natürlich, Fußmatten mit Schrift,
ne?
Mit Sprüchen drauf. Aber ich finde, eine Astra-Fußmatte mit einem dieser wunderbaren Reklamesätze aus den späten 90ern, ich meine, die waren echt gut. Es ist auch immer, die Astra-Werbung ist immer noch gut. Das kann man echt machen und das muss man nicht mal ironisch machen. Und vielleicht fandest du es damals so ein bisschen ironisch und jetzt nimmst du es ernst.
Ja, vielleicht.
Und
ich weiß nicht.
Ich finde, weißt du was, nimm deine Fußmatte ernst. Das mache ich nämlich auch. Mhm. Ich habe nämlich auch eine Fußmatte mit einem Satz drauf.
Und zwar?
Die hat mir mein Vater mal geschenkt, als ich in meine Wohnung gezogen bin. Anfang der 2000er und als fröhliches Single-Mädchen, wobei da war ich gerade frisch getrennt, Aber es sollte eine fröhliche Single-Mädchen-Zeit kommen. Und mein Vater hat mir eine Fußmatte geschenkt mit einem Satz drauf, die ist braun und die Schrift war rosa. Mhm. Und die ist inzwischen komplett verblichen. Man sieht sie kaum noch, aber gerade jetzt, wo ich langsam auf die 50 zugehe, finde ich das wahnsinnig schön, dass ich immer, wenn ich nach Hause komme, eine Fußmatte sehe, auf der steht, du bist die Schönste im ganzen Treppenhaus.
Okay, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das deine Fußmatte ist. Aber mit der Geschichte ist eigentlich ganz schön.
Ja, mit der Geschichte ist es schön und die ist wirklich, die ist inzwischen so fertig. Und mein Mann sagt immer, wir brauchen eine neue Fußmatte und ich saug die dann so ab. Mhm. Und nee, geht noch.
Ja, kann ich verstehen. Geht noch. Wir haben auch mal überlegt, mit der Band so Fußmatten zu machen als Merchandise-Artikel.
Vielleicht sollten wir mal Fußmatten machen, Ole.
Das wollte ich nämlich gerade sagen.
Zitaten genau. Aus dem Podcast.
Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Eigentlich eine ziemlich lange Schleife gewesen. Aber
eigentlich wolltest du nur ein Merchandising-Produkt einstielen.
Nee, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, Fußmatte, dachte ich, ist bestimmt spannend mit dir zu, also dich.
Ich finde, wir könnten eine ganze Folge mal über Fußmatten machen. Ich habe da überhaupt kein Problem.
Was wir auf jeden Fall mal machen könnten, wäre so uns gegenseitig Sätze pitchen für Fußmatten. Das fände ich spannend.
Da muss man sich ja richtig vorbereiten.
Ja.
Gut. Ich finde es schön, dass wir, was wir alles schon für Themen hier mal anreißen, die wir dann nie machen.
Ja, das ist so ein bisschen auch das Credo meines Lebens, glaube ich.
Ja, einfach so eine Idee in die Mitte vom Tisch feuern, ja, sich dann umdrehen abhauen. Und gehen. Genau. Ja, das kann ich auch wahnsinnig gut. Das habe ich neulich erst zu jemandem gesagt, da würde ich gern mit Geld verdienen.
Ja, ja, genau.
Ja, gut, aber worum geht es denn heute eigentlich bei uns?
Wir haben ein ganz schönes Thema und zwar das große Thema Wünsche. Das passt auch ganz gut jetzt in unsere weihnachtliche Zeit.
Ja, es ist Wünsche und Ziele, ne?
Wünsche, Ziele.
Genau, weil das, finde ich, sind zwei verschiedene Sachen. Da müssen wir gleich mal trennen dann.
Auf jeden Fall, ja. Du hast auch noch ganz tolle andere Sachen dazu geschrieben. Du hast gesagt, Wünsche, Ziele, Parallelleben und vor allem hast du geschrieben Astralprojektion. Das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, es ist immer, ich finde, also es gibt so einen Unterschied, also Ziele sind für mich was sehr Konkretes, was, wo ich wirklich drauf hinarbeite, was ich erreichen möchte, was ich so vor mir stehen habe und sage, da möchte ich hin. Und Wünsche können auch immer so ein bisschen was mit Zauberei zu tun haben, wo ich genau weiß, wird nie passieren, aber das würde ich gern können. Und dazu gehört tatsächlich Astralprojektion oder Astralreisen. Also ich wäre gerne an verschiedenen Orten zugleich oder einfach halt jetzt sofort.
Vielleicht müsstest du das nochmal kurz erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht alle Zuhörer,
was Astralprojektionen oder Astralreisen sind.
Kennen, genau.
Ich weiß jetzt nicht, also alle Leute, die sich ein bisschen mit Esoterik auskennen, sollen jetzt bitte mal kurz weghören, weil ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Aber ich stelle mir das
für
immer
dich
so
ist
vor. Genau, dass ein Teil meiner Existenz, und zwar der Teil, der aus Licht besteht,
okay, alles klar, hier gehen wir jetzt längs. Finde ich gut.
Ja. Dass der mit so einem Schnipp, fupp, ganz woanders sein kann. Und zwar im nächsten Moment, zum Beispiel bei meiner Freundin Nadja in Paris oder bei meinem Freund Saschke in New York oder einfach in der nächsten Kneipe, damit man da nicht hingehen muss. Mhm. Und das ist dann, also dieser Teil meiner Existenz, der komplett aus Licht besteht, manifestiert sich dann da, wo ich hin will. Und ist nicht, das ist, bin nicht ganz ich, weil ich liege vielleicht während, mit meinem normalen menschlichen Körper währenddessen auf der Couch und gucke irgendeine stumpfe Serie. Aber die Astralprojektion von Simone ist gerade eben in Paris und isst irgendwelche Meeresfrüchte mit ihrer Freundin Nadja. Und dann kann ich aber, wenn wir das alles, wenn wir fertig sind miteinander, also die Leute, die ich astral treffe, dann kann ich wieder zurück in meinen Körper auf der Couch.
Simone, du beschreibst gerade das Metaversum von Mark Zuckerberg.
Oh Gott, nein.
Der arbeitet
so
nur für dich. Nur für dich arbeitet der.
Ja, es hat so was mit, es hat ein bisschen was mit Hologramm zu tun, aber ich finde, eine Astralprojektion ist halt so viel mehr als Hologramm. Das ist, also wenn man aus seiner Existenz das Licht rausdividiert und das nimmt und woanders hinschickt, dann ist man ja auch eine viel schönere Version, eine lichte Version seiner selbst. Das wünsche ich mir.
Das ist ein großer Wunsch. Sehr gut.
Habe ich das echt da hingeschrieben?
Ja, du hast es geschrieben und ich war so ein bisschen perplex. Ich dachte, Astralprojektion, ich dachte da sofort an das, jetzt fällt mir das Wort dafür nicht mehr ein. Ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, über das selber seine Träume steuern.
Luzides Träumen.
Luzides Träumen, danke schön. Ja.
Genau. Ja, vielleicht ist es letztlich das, was ich dann mache, weil ich weiß, dass ich nicht astral reisen kann, dann mache ich halt luzides Träumen nachts.
Gibt es denn so richtige handfeste Ziele, die du am Anfang deiner Schriftstellerinnenkarriere hattest? Oder hat sich das immer so, hast du nie so richtig darüber nachgedacht?
Also, ich habe schon immer so Ziele, die so stehen für in 2 Jahren, in 5 Jahren, also gar nicht so, ich schreibe mir da nichts auf, aber ich weiß so ungefähr, wo mein Weg hingehen soll, wenn mir das Leben nicht dazwischen kommt. Was ja immer so, ne, planen, also das Leben ist ja das, was außerhalb des Plans passiert, da passieren ja eh noch ganz andere Dinge. Aber ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als ich noch Philosophie und Literatur vor mich hin studiert habe und überhaupt nichts Konkretes wusste, die erste Ausgabe der Allegra gekauft habe damals. Und da hatte Sibylle Berg eine Kolumne. Und ich habe zum ersten Mal einen Text von Sibylle Berg gelesen und mich überhaupt mit so einem Magazin auseinandergesetzt und mit dieser Form der Kolumne. Und ich weiß noch, dass ich damals mit einer Freundin auf meinem Bett saß. Wir haben diese Zeitschrift durchgeblättert und ich habe auf diese Kolumne gedeutet und habe gesagt, und den Job will ich haben. Und 4 Jahre später hatte ich den.
In der Zeitung?
In der Zeitung, genau. Und das habe ich nie vergessen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen dran, dass man sowas vielleicht auch
mal machen sollte und formulieren sollte.
Genau, und formulieren sollte. Und das mache ich immer wieder, wenn ich merke, irgendwas, mir fehlt so ein Antrieb gerade, um mich weiterzuentwickeln, was ganz selten passiert. Aber dann formuliere ich das so im Kopf für mich. Was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Wo will ich sitzen? Wo will ich sein? Und ich habe da schon ganz konkrete Sachen. Aber vielleicht reden wir da später drüber, weil ich glaube halt wirklich, wie ich eben gesagt habe, es gibt so einen Unterschied zwischen Wünschen und Zielen. Und Wünsche sind halt sowas Zartes, fast Kindliches.
Was nicht so konkret und handfest
genau,
ist.
Genau, und von dem man auch weiß, das ist so ein bisschen naiv. Mhm. Aber trotzdem will ich mir das nicht versagen, mir Dinge zu wünschen. Und Ziele sind dann sehr viel konkreter, die sich aber aus diesen Wünschen ableiten. Mhm.
Würde ich unterschreiben.
Wie ist es denn bei dir? Funktioniert das bei dir genauso, dass du Ziele aus Wünschen ableitest? Oder was, was wünschst du dir und wo wäre dann aber das Ziel zum Beispiel?
Okay, pass auf. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen unangenehm und peinlich.
Für mich?
Nee, für mich. Weil, das glaube ich nicht. Doch, weil es mir, glaube ich, auch schwerfällt, das zu erklären. Aber pass auf, ich fange mal an. Und zwar mein großer Wunsch, schon von Anfang an, schon mit 16, und da können wir, glaube ich, so ein bisschen gleich tief in meine Jugend gehen, war es immer, irgendetwas Künstlerisches zu machen, und vor allem irgendwann eine Instanz zu sein.
In Fachkreisen und anerkannt, IFA.
Nee, darum geht es mir gar nicht so. Ich versuche das mal zu erklären, die Instanz. Und zwar fand ich den Gedanken, und finde ich immer noch, aber das habe ich damals so mit 16 beschlossen, dass ich den Gedanken so toll finde, dass ich einfach immer wieder Sachen rausstellen möchte von mir. Immer, immer wieder, so lang wie es irgendwie geht, damit ich für Leute eine Instanz werden kann. Und zwar genauso, wie das für mich persönlich zum Beispiel meine Eltern sind.
Das ist total toll.
Also so eine Gruppe von Leuten, wo ich immer weiß, die sind zusammen, die sind da, die kann ich immer fragen, die machen so ihre Sachen. Auch wenn ich die vielleicht mal ein paar Jahre, wenn wir vielleicht mal nicht so eng sind, komme ich da wieder hin und fühle mich sofort wieder aufgehoben. Und das war tatsächlich auch so eine kleine, ist auch ein bisschen übertrieben, aber deswegen habe ich auch das ist mir ein bisschen peinlich vorgeschickt.
Finde ich null peinlich.
Wie zum Beispiel der HSV für mich. Hm. Für mich war das so ein Fußballverein, der immer in der ersten Liga war und ich fand den super und habe mich zu dem hingezogen gefühlt.
War, ne?
Das, ja, war.
In der ersten Liga, genau.
genau. Ja, danke, dass du es nochmal so betonst.
Entschuldigung.
Und für mich war das auch eine Instanz, weil das hat einfach immer passiert. Es gab so geregelte Zeiten, da ist was rausgekommen. Ne, da haben die gespielt, ich konnte mir das angucken. Dann war ich vielleicht mal nicht da dabei. Ein paar Jahre später war ich wieder da, konnte sofort wieder anknüpfen. Und so diese Art von Instanz wollte ich auch als Künstler immer sein. Also, dass man so einfach fortwährend Dinge produziert und rausbringt und dass man irgendwie ein Anker ist für
Leute. Zudem Leute dann so Kontakt aufnehmen können,
genau,
und halten können. Ja, aber genau, das ist, haben wir nicht auch mal drüber gesprochen, dass alles, was wir so machen, also Kultur, auch immer Orientierung ist vielleicht,
ja, ganz
oder
genau,
anbietet.
Ganz genau.
Und das ist es doch. Deswegen finde ich das null peinlich. Also das ist einfach ein Kulturbegriff, den ich total
längeren Zeitraum, also dass du auch, und das finde ich, das sind die schönsten Nachrichten für mich, wenn mir Leute schreiben so, oh, ich habe gerade wieder eure neuen Sachen gehört, ich hatte euch jetzt 5, 6 Jahre nicht auf dem Schirm und ich fühle mich jetzt, danke, dass ihr das macht und dass ihr da seid und dass ihr habt mir gerade geholfen in irgendwas.
Finde ich total,
so diese,
ey,
und
dieses, super.
Ja, aber das ist ja was sehr Großes, sozusagen, ich möchte eine Instanz sein für irgendwen. Ich möchte ein Anker sein.
Ja, nenn's
das
doch
klingt
Anker.
So groß.
Nee, aber nenn es doch
so.
Anker.
Und also, das war immer mein Wunsch. Und
ich,
daraus
ich
abgeleitet
super.
Sind natürlich diese Ziele, dass ich regelmäßig Sachen veröffentlichen möchte, dass ich regelmäßig etwas sagen möchte, was Leute irgendwie aufnehmen können, dass ich regelmäßig irgendwie da, ich möchte da sein. Weißt du, wie so ein Freund, wie so ein Kumpel. Wie so ein Kumpel, den man irgendwie gern hat. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ja. Und ich kann das total nachvollziehen. Also das ist tatsächlich was, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Da ticken wir, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich will lieber nerven als ein Anker sein. Aber wenn man das zusammenlegt, ist das, finde ich, ein sehr schönes Kulturverständnis, wenn man da unsere beiden Pole zusammenlegt. Und ich habe das tatsächlich sehr stark mit AutorInnen, die meistens schon tot sind, dass ich mit denen ins Gespräch gehe, immer wieder, alle paar Jahre, dauert manchmal auch, hat echt Abstand und plötzlich lande ich wieder bei Marguerite Duras oder Dorothy Parker und oder Jacob Arjouni und fange nochmal an, mit denen richtig im Geiste zu sprechen.
Und dass man sich mit denen reiben kann, meinst du?
Genau, ja, yeah. ich versuche die dann eher so, die sind dann so Anker für mich, an denen ich mich festhalte und an denen ich meine eigene Arbeit so, ich kann mich da so anlehnen und mich da wiederfinden, weil ich mich schon so viele Jahre immer da wiederfinden kann. Also das ist, ich finde das überhaupt nicht peinlich, ich finde das ein super,
ja, es ist natürlich sehr hochgegriffen.
Super Ansatz. Nein, überhaupt nicht. Ja, think big, ey. Was willst du Kunsthandwerk machen oder willst du Kunst machen?
So.
Also.
Na, ich finde vor allem den Gedanken schön, dass man jetzt was macht und dann macht man aber auch wieder in 5 und 10 Jahren was. Und es ist alles,
und
steht
es
irgendwie in Verbindung. Genau.
Genau. Aber hast du denn, ich weiß jetzt nicht, ob das Wunsch oder Ziel ist, in welche Kategorie das gehört. Kannst du dir denn vorstellen, für immer das weiterzumachen, was du jetzt tust, also die Art von Musik? Oder also ich habe zum Beispiel einen Freund, der war jahrelang als Singer-Songwriter unterwegs und hat sich jetzt eine Filmmusik verschrieben. Instrumental.
Ja.
Und es ist ganz anders. Es ist ganz anders, was der jetzt da tut. Eine vollkommen andere Art von Musik. Und wie ist das bei dir?
Das kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Das muss ja auch in der Kunst immer so sein, dass alles im Fluss ist und
ja,
ständig
wünschst
musst
du dir das manchmal,
was hinterfragen.
Also, weil ich habe, um das zu illustrieren, ich habe das manchmal, dass ich denke, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Romane. Ich will einfach eine andere Form. Ich muss was finden. Und dann ist es wieder weg. Aber es wird stärker zum Beispiel. Insofern scheint das schon ein Wunsch zu sein oder ein Bedürfnis.
Das ist was sehr Widersprüchliches in meiner Brust. Auf der einen Seite wünsche ich mir das manchmal, so auszubrechen und was anderes zu machen. Und auf der anderen Seite finde ich diese Idee so großartig und toll, ein Haus zu bauen und immer einen Stein weiter raufzulegen und immer wieder nach Jena zu fahren und zu sehen, dass da 2 Leute mehr als letztes Jahr kommen. Und das finde ich einfach, das macht mich immer glücklich. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, so eine Entwicklung zu sehen. Und da fühle ich mich dann wie so ein Bauarbeiter, weißt du, der so Stück für Stück sein Haus weiterbaut. Und manchmal denke ich dann, nee, ich muss hier weg, ich muss mal was anderes machen. Weißt du, was ich meine?
Total.
Und dann ist da natürlich die Angst, dass dann das Haus bröckelt und dass ich das gerne eigentlich weiterbauen wollen würde.
Naja, du machst das ja auch nicht mit dir alleine, ne? Das ist, nee, ja, genau. Ist ja auch echt was anderes. Ihr arbeitet ja in der Gruppe. Aber ich merke das manchmal, dass ich denke, ich will doch, da gibt es noch so viele Formen, die ich noch gar nicht angefasst habe.
Aber du bist dann die ganze Zeit in der Schriftstellerei, oder?
Ja, ja. Ich bin schon, ja,
du
ja,
bleibst
ich bin
in
im Erzählen.
Im Erzählen.
Also was meine Arbeit angeht, bleib ich beim Erzählen. Aber in verschiedenen Formen, glaube ich, würde gerne nochmal andere Formen kennenlernen.
Du würdest gerne nochmal Fußmatten designen.
Ja, zum Beispiel. Also ich finde auch, dass wir an dem Thema echt dranbleiben sollen.
Ja, finde ich auch.
Ganz wichtig. Ja, ich glaube, das geht eher in die Kategorie Ziele. Wenn ich jetzt, heute Morgen bin ich so durch den Park gelaufen und habe überlegt.
Aber warte mal ganz kurz, du bist wirklich gejoggt, ne?
Ja.
Ja. Nee, finde ich gut.
Ist das schlimm?
Nee, ich finde das, nee, überhaupt, nee. Ganz im Gegenteil. Ich finde es das wichtig, dass klar wird, dass diesen Podcast hier Menschen führen, die Sachen durchziehen können.
Halbe Stunde, okay.
Ja, weißt du, immerhin.
Eine Stunde. Ja, und es war kalt. Ich habe beim Joggen, ich sage ja halt immer laufen, weil mir joggen, dann, das ist mir dann peinlich. Mhm. Ich so tue, als würde ich richtig Sport machen.
Und dabei ist es nur so was zwischen Walking und
eher so Trotten.
Und zum Bus ein bisschen schneller
so
gehen.
Trotting.
Ja.
Mhm. Habe ich so überlegt, was eigentlich so Wünsche sind, so ganz. Also ganz große und tiefe Wünsche außer Astralreisen und Astralprojektionen. Mhm. Und die sind eigentlich gar nicht so esoterisch. Die werden aber, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer zu verwirklichen sein. Und deshalb resultieren daraus Ziele, über die wir dann noch sprechen können. Zum Beispiel wünsche ich mir wirklich eigentlich schon immer, seit ich als Schriftstellerin arbeite, aber halt auch gleichzeitig Mutter bin, ich wünsche mir so 3 Monate am Stück irgendwo zu sitzen, vielleicht in einem Fjord in Island und einfach nur mit mir allein zu sein und zu schreiben und mal zu sehen, was dann passiert, wenn ich das mal 3 Monate oder 2 Monate machen würde. Das wird aber nicht passieren, weil ich Familie habe. Mhm. Das werde ich nie machen. Ich werde das nicht machen. Vielleicht, wenn mein Sohn
in
5, 6, 7 Jahren, ja, aber ja. Ich glaube, dann brauche ich es nicht mehr. Dann okay. Bin ich wahrscheinlich, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich das nochmal machen muss. Weiß ich nicht, aber das ist tatsächlich so ein Wunsch, bei dem ich das Gefühl habe, wird nicht passieren, genau wie ich nie in die Antarktis reisen werde, was wirklich ein tiefer Wunsch von mir ist. Ich würde so gerne in die Antarktis, aber das werde ich mir einfach niemals leisten können. Ich habe neulich jemanden gefragt, der solche Reisen leitet. Das kostet halt so 20.000 Euro. Das werde ich nie können. Mhm. Aber so ähnlich ist dieses alleine mit mir arbeiten über Monate, ohne dass irgendjemand was von mir will. Das ist so ein tiefer Wunsch und das wird nie passieren. Und gleichzeitig wünsche ich mir so sehr, oder das ist so ein anderer großer Wunsch, und da habe ich eben auch das Gefühl, dass der wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen wird. Ich würde so gerne nicht unsichtbar werden, wenn ich älter werde als Künstlerin. Weil ich glaube, dass Frauen ab einem gewissen Alter unsichtbar werden und in meiner oder unserer Branche sowieso. Und mein Wunsch wäre, dass sich das ändert. Moment, es tut sich ja so ein bisschen was inzwischen. So am Theater und im Film merkt man so, da tut sich doch ein bisschen was, ne? Es gibt weiter Rollen. So. Ich weiß nicht, ich kann das in der Literatur nicht einschätzen.
Ich muss da immer an, also nur ein Gegenbeispiel. Ich habe mich da, also du kennst dich da natürlich viel besser aus, aber ich musste gerade direkt an Astrid Lindgren denken. Nämlich
ja,
wenn man so diese ganzen,
ne?
Genau, Sonderfall, aber das fand ich so schön, als ich habe natürlich gerade diese ganzen Kinderbücher zu Hause und immer wenn man dann die Rückseiten anguckt und den Klappentext,
ja,
dann ist da dieses Bild von dieser uralten Frau drauf.
Aber das war halt die Oma dann.
Und das ist so, ne, schön. Ja, genau. Es ist natürlich ein Sonderfall.
Ich glaube, beim Kinderbücherschreiben ist das was anderes. Da musst du nicht irgendwie, du musst nicht, sonst bist du halt immer, wenn du jung bist als Frau, bist du too hot. Wenn du dann älter bist, bist du not hot enough. Und da gibt es nicht so viel dazwischen. Und das ist so ein, ja, es ist so ein vergeblicher Wunsch. Und ich merke, dass da meine Wünsche so eine Vergeblichkeit haben und daraus zimmer ich mir dann so Ziele, so Dinge trotzdem zu erreichen. Ich finde, es ist wahnsinnig vielschichtig. Ich kann immer überhaupt nicht aufhören da. Ich kann es auch gar nicht strukturieren, muss ich sagen, in meinem Kopf, wo da die Grenzen
sind. Es ist ja auch total schwer. Also ein ganz langen Wunsch, den ich hatte, den ich immer noch habe, jetzt in eine ganz andere Richtung, aber dass Oasis sich nochmal zusammenraffen und ich dann nochmal da zum Konzert gehen kann.
Nee, ich
und
finde, du solltest die Band wieder zusammenbringen.
Ja, das ist natürlich auch ein Wunsch. Das ist immer, genau.
Echt, Oasis?
Ja, das ist so mein Ding gewesen, mit dem ich früher richtig sozialisiert wurde, musikalisch, ja.
Hast du von dieser Oasis-Coverband gelesen, die eingeschneit worden ist 3 Tage mit ihren Fans in Yorkshire, glaube ich, in irgendeinem Pub?
Ach, da war eine Oasis-Coverband
drin? Ich glaube, das war eine Oasis-Coverband.
Okay, krass.
Ja, okay, würdest du die, aber sind die nicht inzwischen?
Das ist mir völlig egal. Das ist auch
ist
so eine,
vollkommen egal.
Das ist so eine Instanz für mich auch. Also immer, wenn ich nicht irgendwie, keine Ahnung, dann höre ich die Platten rauf und runter. Und ich glaube, ich finde auch dieses, weißt du, diese Typen sind so weit weg von mir. Und dieses ganze Gehabe und diese Rolle, die spielen, das ist alles so lächerlich auf eine Art.
Ja, ich finde es komplett irre, weil die passen überhaupt nicht
und
zu dir.
Auf der anderen
ich.
Seite sind das so, die haben mich so durch meine komplette Jugend gezogen.
Mhm. Gezogen?
Ja.
Okay.
Aber wirklich gezogen.
Okay, und dann im Zusammenspiel mit diesem Gefühl, dass du gerne eine Instanz wärst, macht das natürlich,
genau.
Es ergibt jetzt Sinn.
Ganz genau, ja.
So, dass, weil du das hattest offenbar bei
genau.
einer anderen.
Genau, und ja, so ein, das wäre so ein Bogen für mich, der sich nochmal schließen muss.
Woran hakt es denn, dass die nicht wieder
zusammenkommen? Ich glaube, weil das einfach Arschlöcher sind. Weil die das nicht schaffen, sich gegenseitig irgendwie cool miteinander zu sein. Ich glaube, also Noel ist, glaube ich, auch schon sehr anstrengend. Ich glaube, sie sind beide sehr anstrengend.
Ja, die Brüder, ne?
Ja,
sind
ja.
Die anstrengend.
Also es liegt auf jeden Fall an denen.
Ich finde auch die Frisuren einfach anstrengend.
Ja gut, das ist natürlich eine andere Sache. Das als jemand, der sein Dutt heute so hoch trägt.
Es ist gewagt.
Das ist wirklich gewagt.
Das ist wirklich gewagt, Frau Buchholz.
Nein, aber um nochmal zurückzukommen zu den Wünschen und Zielen. Für mich war es dann natürlich absolut wichtig, ein Ziel was zu diesem Wunsch eine Instanz werden passte, war dann natürlich diese ersten CDs zu veröffentlichen. Und ich meine wirklich CDs, also so diese haptischen Dinge in die Welt zu stellen. Das war mir auch ganz wichtig und damit habe ich immer noch zu knabbern, dass es das jetzt nicht mehr so richtig gibt, dass die CD oder das Produkt, was wirklich in der realen Welt existiert, dass es das immer weniger geben wird und dass es nicht mehr die Wichtigkeit hat. Und damals, als wir aber diese erste CD aufgenommen haben und dann auch ins Regal gestellt haben, das war ein großes Ziel von mir damals. Und die dann in der Hand zu haben und zu sehen, dann selber zum Saturn zu gehen oder zum Mediamarkt und zu sehen, dass da so eine CD steht, also da steht wirklich etwas Physisches.
Und hat
Physisches.
Das abgeliefert für dich dann? Hat das delivered?
Ja, auf jeden Fall. Auf
Weil das
Fall.
Hat das für mich nie,
ja,
dieses Produktbuch.
Da wollte ich mit dir nämlich drüber sprechen, ja, genau.
Ich weiß nicht, warum.
Meinst du nicht? Macht das nichts mit dir, wenn du das in der Hand hast?
Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Also natürlich wollte ich, ich wollte aber gar nicht so sehr Schriftstellerin werden. Ich wollte halt schreiben.
Mhm.
Ich wollte schreiben, egal wie und wo. Ich wollte erzählen. Und als dann mein erster Roman erschien, habe ich natürlich auch gedacht, wow, wenn die Kiste kommt, ich werde mir in die Hosen machen vor Ergriffenheit und Freude. Und es ist immer das Gleiche, wenn die Kiste kommt, ich mache die auf und denke, aha, okay.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann muss ich das Zeug irgendwo im Schrank unterbringen. Und dann gehe ich in den Buchhandel, ne?
Und frage, haben Sie
nee, und guck so, und dann liegt das da. Mhm. Gleicher Effekt. Aha.
Macht nichts mit dir?
Macht nichts mit mir. Das Einzige, was mit mir macht, ist, wenn ich auf einer Lesung bin, so wie letzte Woche, und da kommt ein dieser wahnsinnig nette Buchhändler, den ich schon ein paar Mal auf Lesung hatte, und der legt dann immer alle 10 Romane aus.
Von dir.
Ja. Und das macht was mit mir, aber nicht, weil ich so ergriffen bin von diesem Produktbuch, sondern weil ich denke, boah, das sind meine letzten 13 Jahre, das hat mich so alt gemacht.
Okay.
Also ich bin offenbar sehr narzisstisch veranlagt und habe immer alles mit mir.
Andersrum.
Ich weiß nicht.
Ich würde denken, dass ich dann total narzisstisch veranlagt bin. Also weil ich das gerne sehen möchte. Aber ich würde andersrum eher sagen, ich glaube, mit mir macht das sowas, weil mir das verdeutlicht, dass es von mir irgendetwas in der Welt jetzt gibt, was außerhalb von meinem Kopf ist. Das ist es, glaube ich, was mich so ergreift und was ich so, was mich so glücklich macht. Und das gibt es natürlich auch digital, so, ne? Das ist ja dann trotzdem draußen und so. Aber es fühlt sich für mich einfach nicht so an.
Ja, es ist, also ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass es mir ein E-Book mehr gibt oder so. Und ich kann total, ich wünschte, Wünsche und Ziele. Ich wünschte, ich könnte dieses Gefühl reproduzieren, das du hast mit dem Produkt CD, weil ich weiß gar nicht, was das bei mir ist, dass mich das, also das Schreiben und die Tatsache, dass Leute meine Geschichten lesen und dass ich denen was erzählen darf, finde ich großartig, finde ich fantastisch, aber ich kriege es nicht mit dem Ding zwischen zwei Pappdeckeln zusammen.
Wahrscheinlich,
das ist ganz merkwürdig.
Wahrscheinlich, weil es für dich dann einfach abgeschlossen ist, ne? Du hast es erzählt im Moment des Schreibens und dann ist es weg. Und
weil
ich es
nicht so auf der Bühne performe wie du, ne?
Vielleicht,
das kann natürlich
sein.
Das kann natürlich sein. Ich wünsche mir für dich, Ole, dass du noch ganz viele CDs in so schönen Pappumschlägen. Ich mag die
ja
in
glaube,
Pappe
das ist
so
vorbei.
Gern.
Ich glaube, das ist leider vorbei.
Ich wünsche mir das trotzdem. Vielleicht kommt es wieder.
Ja, ich würde mir das wünschen.
Ich habe das Ziel.
Okay. Oh Gott.
Gestern?
Das wichtige Telefon klingelt, das kann nur eins bedeuten.
Das kann nur unser Kultursenator sein.
Unser Kultursenator Karl, habe ich jetzt schon gesagt. Oh Gott.
Karl Lauterbach
ist
nicht der
Kultursenator. Weil ich gerade die ganze Zeit mit Karl Lauterbach in meinem Kopf war. Carsten Broster, Entschuldigung, ist am Telefon wahrscheinlich. Ich gehe mal ran.
Mich treiben Songzeilen um. Die wunderbare Band Japanik hat mal den Song DMDQ-Lit aufgenommen. Ihr wisst ja sicher, wofür diese Abkürzung steht, aber für eure Hörerinnen will ich es kurz übersetzen. Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Ich bräuchte hier dringend so etwas wie ein Heftchen Königs Erläuterung früher im Deutschunterricht zu dieser Platte. Könnt ihr mir diesen Satz erklären? Und zwar so, dass ich die Platte danach auch noch tagsüber hören kann?
Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit? Was das? Lit, ja, Leben ist
Ich glaube ja. Erstmal möchte ich festhalten, Japanik passt absolut dazu, dass Carsten das so toll findet, finde ich. Ist auch eine großartige Band. Für alle, die noch nichts von Japanik gehört haben, auf jeden Fall alles nachhören. Finde ich auch richtig toll.
Ich muss den Satz nochmal sagen, damit
ich ihn nicht vergesse.
Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist Traurigkeit. Jetzt habe ich ihn.
Mhm.
Ja, klar. Also bei mir setzt sich die Erklärung dafür zusammen. Wie ist es bei dir, Ole? Was macht der Satz mit dir?
Erstmal muss ich natürlich an Kapitalismuskritik denken und alles, was da so mitschwingt.
Ja klar, es ist eine super Kapitalismuskritik, die Traurigkeit.
Genau, und dann musste ich im zweiten Schritt darüber nachdenken, dass ich gerade so das Produkt CD gepriesen habe, was ja auch nur ein Auswuchs dessen ist. Und dann, deswegen habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt und wollte jetzt nochmal betonen, dass es damit eigentlich nichts zu tun hat. Es geht mir nämlich nicht darum, das zu verkaufen, sondern dass etwas,
das ist aber schon klar,
in der Welt real existiert.
Ich würde mich dem mal versuchen zu nähern einem Bild, das ich gerade vor ein paar Wochen, als ich in Island war, gesehen habe. Denn also in den skandinavischen Ländern explodiert ja Weihnachten sehr viel früher als bei uns. Also das ist ja schon ab Mitte November ist überall Weihnachten. Wie wahnsinnig, weil es ja halt so dunkel ist. Mhm. Also deshalb brauchen die so viel Lichter. So, und dann war ich auch in Reykjavik und da stand in der Mitte, auf so einem Platz, so eine ganz große Katze aus Lichterketten. Eine riesige Katze und die hatte aber so rote Augen und sah gar nicht niedlich aus. Und dann habe ich zu meiner Freundin Berit gesagt, die in Reykjavik wohnt, ich sagte, was ist denn das für eine Katze? Und dann sagte sie, das ist interessant, das ist die böse Weihnachtskatze. Die kommt und frisst dich, wenn du an Weihnachten keine neue Mode trägst.
Wow, echt?
Habe ich auch gesagt, wow, echt, warum? Und dann sagte sie, naja, die ist schon sehr alt, die Legende. Die wird vor allem Kindern erzählt, wenn sie an Weihnachten keine neuen Sachen tragen. Jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich interessant. Kommt die böse Weihnachtskatze und frisst dich? Und Berit, die sehr klug ist, sagte zu mir, es ist einfach ein kapitalistisches Terrorwerkzeug. Mhm. Ein kapitalistisches Terrorinstrument, ja. Weil damit die Leute immer zu Weihnachten, wofür steht Island? Was haben die so? Außer Fisch und heißen Quellen. Schafe, Wolle.
Okay.
So. Und damit die Eltern, den Kindern und auch sich später, es wird schon im Kindesalter, wird die Angst vor der bösen Weihnachtsterrorkatze gepflegt, damit alle sich immer an Weihnachten gegenseitig neue Strickpullis, neue Schals, neue Stricksocken, all das kaufen, damit die Wollindustrie immer schön weiterläuft. Mhm. So. Und als sie das sagte, es ist einfach nur ein kapitalistisches Terrorinstrument, dachte ich, ach, guck an. Und so funktioniert das nämlich alles. Also, uns wird Angst gemacht, wir werden unter Druck gesetzt, mit ganz banalen Sachen. Also in Island ist es die böse Weihnachtskatze, bei uns ist es, hab dies, hab das, hab jenes, wenn du es nicht schaffst. Wer jetzt noch kein Haus gebaut hat, bla bla bla. Mhm. Also es wird Angst und Druck benutzt, um Menschen dazu zu bringen, weiter im System zu funktionieren. Und weil wir so sehr mit dieser Angst beschäftigt sind und mit der Anstrengung, in diesen Rädchen weiterzurennen und zu funktionieren, merken wir gar nicht, was uns wirklich fehlt, worum es wirklich geht. Und daraus resultiert Traurigkeit. Dann kommt die Traurigkeit. Die Traurigkeit ist ja immer da, wenn man was nicht so richtig versteht, aber merkt, es bedrückt. Mhm. So, damit habe ich das jetzt, glaube ich, hoffentlich erklärt.
Oh, ich hoffe, dass oder? Das jetzt jemand gerade nochmal niederschreiben kann.
Hast du es verstanden,
und dann eine Königserläuterung darauf machen kann. Ich habe es verstanden, ja.
Also die Weihnachtskatze ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Beispiel ja, sehr dafür. Gutes Bild. Also Kinder haben Angst, dass die böse Weihnachtskatze kommt, wenn die Eltern nicht weiter Wolle kaufen.
Okay, ja. Uff.
Mhm. Ganz einfach. That's it.
Okay, dann hoffen wir jetzt mal, dass wir die Frage adäquat beantwortet haben. Ja. Ehrlich gesagt, mehr du als ich, aber trotzdem.
Ja, das war jetzt, ich musste das so rausnehmen, weil sonst hätte ich es wieder vergessen. Ich habe ja, ich finde, komplizierte Gedanken rutschen einem ja ganz schnell immer wieder weg. Ja, ich hatte halt jetzt auch Glück mit der Weihnachtskatze.
Das stimmt.
Und ihr wisst, Leute, wenn ihr an Weihnachten keine neue Mode tragt, ja, kommt die böse Weihnachtskatze und frisst euch. Sagt Dr. Professor Dr. Kapitalismus Buchholz.
Und wenn ihr keine Bücher von Simone und keine CDs von
dann kommt der böse Weihnachts-Ole.
Dann, das geht dann leider überhaupt gar nicht.
Es geht schief.
Ja.
Es geht schief.
Weißt du, was auch ein Wunsch von mir wäre? Hm? Dass ich wieder richtig arbeiten kann.
Ja, ne?
Weißt du, das Ganze geht jetzt zwei
so
Jahre.
Es geht so lange.
Und nee, in diesen Sumpf steigen wir jetzt nicht ab. Das hat mich nämlich die letzten Wochen viel beschäftigt und vielleicht reden wir darüber ja in der nächsten Folge.
Also ich glaube ja, wenn der Generalmajor jetzt dafür sorgt, dass wir alle vor Weihnachten oder zumindest 30 Millionen von uns doch den Booster in den Oberarm kriegen, ja, dann wird es auch im Frühjahr wieder heller.
Mal gucken.
Ja, ich vertraue voll und ganz auf den Major.
Auf
den Major, ich finde das super.
Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich bin ja so ein alter Verweigerer noch. Also ich habe Zivildienst geleistet. Ich musste damals noch als eine der letzten Generationen wirklich so einen Absatz schreiben, wieso ich nicht zum Bund
echt
gehen
geil,
kann.
Wahnsinn.
Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, an dieses Gefühl, da zu sitzen und
nicht zu wissen, ob man da vielleicht doch hin muss.
Genau,
ne?
Und so, das hat sich so angefühlt, wie wenn ich jetzt, ich musste einen Freibrief schreiben.
Ich finde es ja immer eher so ein bisschen, ich neige ja dazu, mich über Armeen lustig zu machen. Und ich finde den General, der Italiener, so super mit seiner Gebirgsjägerfeder auf der Mütze, der aber es echt geschafft hat, so Italien durchzuimpfen. Und ich glaube, ich gebe mit so ein bisschen Humor, gebe ich dem General jetzt so einen lustigen Vertrauensvorschuss und sage,
ich mein,
jetzt
bleibt
mach mal
uns,
Logistik, mach mal richtig geil Logistik.
Was bleibt
jetzt
uns anderes übrig?
Ja,
aber das fand ich auch super, dass auf einmal so ganz viel über Logistik nur gesprochen wurde.
Ja, weil es ist halt Logistik.
Ja.
Ja, wenn du einmal gesehen hast, wie so ein Großtierarzt eine ganze Herde durchimpft, dann würde ich sagen, her mit den Tierärzten.
Okay.
Finde ich total geil. Okay, dein Wunsch, wieder richtig arbeiten zu dürfen. Ja. Ja, das unterstütze ich. Vielleicht können wir da was mit Astralreisen machen für dich, Ole.
Ja.
Aber weißt du, was ich richtig noch für konkrete Ziele habe? Soll ich dir das mal sagen?
Ja, unbedingt.
Was nämlich damit zu tun hat, mit dieser, einerseits mit diesem, ich will auch mal in Ruhe arbeiten können, trotzdem ich Mutter bin und ich möchte nicht unsichtbar werden, wenn ich älter werde. Das manifestiert sich in einem ganz konkreten Ziel. Und zwar möchte ich so in 10 Jahren, möchte ich diese furchteinflößende Hexe im Kulturbetrieb sein, vor der alle Angst haben.
Das ist echt dein Ziel?
Ne, pass auf, okay. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Ja. Weil ich nämlich die sein will, die entscheidet, wer wofür Gelder kriegt.
Oh, du willst in die Politik?
Nee, um Gottes Willen. Ich will nicht in die Politik, aber ich will so, vielleicht muss man dafür so eine Stiftungsfrau sein. Mhm. Auf jeden Fall muss man ein gewisses Alter haben. Nicht mehr so viel reden, wie ich jetzt rede. Also ich muss dann anfangen, nicht mehr zu reden, eher still zu sein und nur geheimnisvoll und sehr powerful irgendwo sitzen und große Sonnenbrillen tragen, große Ohrringe.
Ah, oh, das wird dir gut stehen.
Mhm. Lippenstift auf meinen schon etwas Zehn. Vom vielen Rauchen faltigen Lippen, auch auf den Zähnen gerne. Und ich sitze immer so ein bisschen im Hintergrund und die Leute reden über mich, sagen, nee, das möchte sie wahrscheinlich nicht. Das sollten wir jetzt nicht, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und alle sind wahnsinnig nett zu mir, weil sie wissen, ich entscheide, wer die Gelder kriegt.
Du sitzt
und natürlich,
auf dem
Goldtopf. Genau, und natürlich bekommen die Gelder dann nämlich Frauen. Und zwar dafür, dass die, auch wenn sie Mütter sind, Residenzen und Stipendien machen können, halt nur für 2 Wochen. Und die müssen dann nicht für 2 Monate irgendwo nach Norwegen in ein einsames Haus, sondern dürfen für 2 Wochen hier ums Eck. So. Und so, das
ins
möchte.
Meridian Spa. Ja,
genau, die dürfen für 2 Wochen ins Meridian Spa und da mal ganz in Ruhe arbeiten. Und dafür bewillige ich die Gelder. Und alle haben Angst vor mir.
Okay.
Das ist mein konkretes Ziel.
Wow, das ist ein sehr handfestes Ziel.
Und darauf arbeite ich jetzt hin.
Und ich glaube, du hast es ja auch mit deiner Kolumne geschafft damals. Wieso sollte dir das nicht gelingen?
Ja, ich habe ja noch 10 Jahre.
Ja.
Und ich werde die Zeit, in der ich unsichtbar werde, genau dafür nutzen. Und dann echt so, dann so richtig unsichtbar sein, aber alle raunen sich zu. Oh Scheiße, da kommt sie. Jetzt muss man ganz nett sein. Sonst gibt sie uns nichts ab. Die böse, böse Hexe.
Okay.
So möchte ich sein später.
Das ist ganz gut.
Mhm.
Richtig gut.
Weil ich möchte viel Schmuck tragen dazu. Und einen Zoohund Dutt natürlich, in dem ganz viele Haarnadeln stecken, mit denen ich dann Leute pieksen kann. Und die dürfen nichts sagen und sich nicht wehren, weil sie Angst vor mir haben.
Das ist richtig schlimm. Das ist sehr
konkret.
Das ist mehr
eine Fantasie
als ein Ziel. Man merkt auch, dass du dir das nicht gerade ausgedacht hast. Also das ist wirklich was, was du dir sehr gut vorstellen kannst.
Ach, total.
Oder dass du dir wünschst.
Ja, total.
Das ist spannend.
Möchte ich gern sein.
Wenn ich jetzt so 10 Jahre in die Zukunft schaue, dann fällt mir das sehr, sehr schwer, wirklich einen Wunsch zu formulieren, weil wir mit unserer Band irgendwann gemerkt haben, dass das nicht funktioniert, dieses so lang in die, also oder weit, nicht lang, sondern weit in die Zukunft zu gucken und sich so richtig Pläne zu machen, weil immer so viel dazwischen passiert und man das immer nicht so richtig beeinflussen kann. Aber wenn ich das jetzt mal zur Seite schiebe, dann würde ich mir wünschen, dass ich in 10 Jahren eine richtig schöne Produktion fahren kann mit der Musik. Und dass alle vernünftig bezahlt werden, also von Mercher bis Tonmann, alle.
Was heißt eine richtig schöne Produktion?
Eine richtig schöne Produktion bedeutet für mich, dass man nicht mehr so einen großen Gap hat zwischen, am einen Tag schläft man in der Künstlerwohnung mit den durchgeweichten Matratzen, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und am anderen Tag schläft man dann mal in einem richtig tollen 4-Sterne-Hotel oder so. Sondern ich würde mir wünschen, dass man einfach gut arbeiten kann, dass alle immer gute Betten, gutes Essen haben. Und dass man einfach gut planen kann. So seine Touren.
Kann sich schon mal
Touren.
Mit mir gut stellen.
Ja, genau. Ich muss mich mit dir gut stellen, habe ich auch das Gefühl.
Dafür sorgen möchte.
Genau. Das hätte ich gerne. Und ich hätte gerne, dass man nicht mehr so super darauf angewiesen ist, von Leuten Gefallen einzuholen. Also, weil das ist immer noch in meiner Branche und in dem Stadium, wo sich unsere Band befindet, ist es oft so, dass man dann mal für ein Video hat man dann mal ein bisschen Kohle von der Plattenfirma Und dann werden alle gut bezahlt für das Video. Und beim nächsten Video hat man dann aber wieder überhaupt keine Kohle und muss dann wieder alle seine Leute fragen, hey, wäre total cool, wenn du das und so. Und das würde ich mir wünschen, dass das vorbei ist, sondern dass einfach alle so einfach normal arbeiten können.
Naja, das ist tatsächlich so ein ganz großer Wunsch, den ja ganz viele haben. Und der, glaube ich, tatsächlich auch, das wäre sowas, was man auch mal als Arbeitsauftrag an die neue Regierung schicken kann, nämlich einfach bezahlt die KünstlerInnen für ihre Arbeit und zwar so, dass sie davon okay leben können und schafft die Strukturen, in denen das möglich ist. Weil wir sind auch für euch ganz schön wichtig, sonst gibt es nämlich keine offene Gesellschaft, wenn es uns nicht gibt. Und das ist, ich glaube schon, dass, also wenn ich mit Leuten spreche, die irgendwas mit Kunst machen, dann kommt das wirklich immer wieder und zwar in den unterschiedlichsten Ländern. Wir wünschen uns, dass wir dafür bezahlt werden.
Punkt.
Vielleicht müssen wir auch mal mehr so Gewerkschaften gründen. Oder
aber
sowas.
Da sind wir nicht gut drin. Das ist, hab ich zumindest immer das Gefühl.
In Island gibt's eine Schriftstellerinnen-Gewerkschaft.
Ja? Mhm. Okay.
Richtig, eine Gewerkschaft. Ich weiß nicht, was die machen, aber die sind eine Gewerkschaft. Ja, wir sind da nicht gut.
Das
wir
gibt es auch in der Musik, so aber das ist schon sehr zersplittert und nicht so.
Wir sind halt zersplittert.
Da zieht nicht jeder an einem Strang. Ja,
finde ich jetzt ganz schön, weil da können wir unser nächstes Thema ankündigen, weil wir jetzt gleich schon am Ende sind. Wir sprechen in unserem nächsten Podcast über das Thema Zerbrechen. Mhm. Das hört sich jetzt viel trauriger an, als es ist. Insofern stay tuned, schaltet wieder ein. Und willst du noch eine Rauschmeißer-Frage, Ole?
Ja, hast du eine?
Ja.
Ja.
Nie wieder Geld oder nie wieder Ehre?
nie wieder Ehre? Mhm. Ehre ist so ein Begriff, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Gar nichts. Ich fand das immer super anstrengend, wenn es auf dem Schulhof um Ehre ging. Und das ist was, das hat in meinem Leben nie eine Rolle gespielt.
Echt
also
nicht?
Ehre ist sowas, da denke ich irgendwie ans Getreidefeld eher.
Lustig, Ehre.
Ja, genau.
Nee, ich finde, also
wirklich ein Ehre-Begriff.
Das kommt ja von meinem Sohn und das ist natürlich ein bisschen Jugendsprache.
Genau.
Ehrenfrau, Ehrenmann.
Genau.
So, und also wenn er zu mir sagt, Mama, Ehrenfrau, dann gibt mir das schon was. Also das ist eine andere Art von Ehre.
Ja.
Also ich weiß, was dahinter steht. Ja, bist gut zu mir. Oder
genau,
so.
Also hast du ein Rückgrat.
Ja,
irgendwie bist
genau.
du, stehst du zu dem, was du sagst.
Genau.
Genau, dann ist das natürlich viel wichtiger als Geld, sowieso. Aber
ohne Geld auch scheiße, ne?
Ohne Geld ist auch doof, ja.
Aber wenn wir die Traurigkeit als Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben sehen, dann kann man eigentlich sich nur für Ehre entscheiden, oder?
Ja, natürlich.
Okay.
Also, logge ich ein.
Ehre.
Aber ohne Geld ist schon auch doof.
Ohne Geld ist auch doof, ne?
In diesem Sinne, schickt uns eure Vorschläge für
Ehre oder Geld.
Ehre oder Geld. Und vor allem auch für eure Fußmatten. Wenn ihr gute Sprüche habt, ne? Wir gehen
wir kümmern uns drum.
Wir kümmern uns drum. Wir machen da was draus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau.
Zum Thema Zerbrechen. Ich
und
bin echt gespannt, was du da erzählst. Nee, bitte nicht. Ich möchte nie wieder was von der Weihnachtskatze hören. Das fand ich ganz schrecklich.
Ich erzähle dir gleich
tschüss.
Ein bisschen was privat.
Macht's gut, passt auf euch auf.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.